SRF 2 Kultur.
Ein Mann und eine Frau im Zug. Die beiden kennen sich nicht. Der Amerikaner Jesse macht auf einer Zugreise von Budapest nach Wien die Bekanntschaft der Französin Céline.
I want to keep talking to you. You know, I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of a connection, right?
Let me get my bag. This is kind of weird.
Yeah, it's kind of weird, isn't it? It's a little awkward.
Are you trying to say you want to kiss me?
Es funkt zwischen den beiden. Sie verbringen einen ganz besonderen Tag zusammen in Wien. Die beiden verlieben sich, tauschen jedoch nicht die Adressen aus, sondern verabreden sich in genau einem halben Jahr wieder in Wien. Im Film Before Sunrise bleibt es vorerst offen, ob sie sich tatsächlich wiedersehen. Das tun sie natürlich. Im Film Before Sunset vom selben Regisseur und mit denselben Schauspielern. Jesse und Céline treffen sich Jahre nach ihrem Kennenlernen in Paris wieder.
I can't believe you're here.
Well, I live here in Paris.
I wanted to talk to you for so long, you know, that now...
Me too. How long do we have? 20 minutes and 30 seconds?
No, we got more than that. I remember that night better than I do entire years.
Do you look any different? I do.
I'd have to see you naked.
What? What does it mean, the right man? The love of your life? The concept is absurd. The idea that we can only be complete with another person is evil, right?
I'm just happy to see you, even if you've become an angry, manic, depressive activist. I still like you. I still enjoy being around you.
Sie hinterfragen sich zwar, aber sie mögen sich immer noch. Jesse und Céline, gespielt von Ethan Hawke und Julie Delpy. Wir haben es vorhin gehört, die Französin Julie Delpy und der Amerikaner Ethan Hawke sind das älteste noch amtierende Liebespaar des modernen Kinos. Zweimal schon haben sie sich und ein global begeistertes Publikum gefunden unter der Regie von Richard Linklater. 1995 in Before Sunrise und 2005 in Before Sunset. Jetzt sind Delpy und Hawke, alias Jesse und Céline, wieder gemeinsam auf der Leinwand, 18 Jahre nach ihrer ersten Begegnung. Der neue Film heißt Before Midnight. Michael Sennhauser hat ihn gesehen.
Ausgerechnet Griechenland ist der Schauplatz der jüngsten Episode aus dem Leben von Céline und Jesse. Aber das hat schon seine Richtigkeit, denn mittlerweile sind die beiden wirklich ein Paar mit Kindern. In Griechenland sind sie im Familienurlaub. Jesse hat eben seinen Teenager-Sohn aus erster Ehe auf seinen Rückflug nach New York gebracht. Die beiden Töchter schlafen auf dem Rücksitz des Autos und Céline sticht der Hafer. Wenn wir uns heute zum ersten Mal begegnen würden, so wie damals vor 18 Jahren im Zug, fändest du mich dann noch attraktiv?
Hey, can I ask you a question?
Sure.
If we're meeting for the first time today on a train, would you find me attractive?
Of course.
No, but really, right now, as I am, would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you?
Natürlich, meint Jesse. Und schon regt sich Céline auf.
So, the truth is, okay... You failed the test. And the fact is, you would not pick me up on a train. You would not even notice me, a fat-ass middle-aged mom losing her hair.
Okay.
Ich bin heute eine dickarschige mittelalterliche Mami mit schütteren Haaren. Du würdest mich nicht einmal mehr sehen.
Yeah, that's me.
You set me up to fail on
okay,
this one. You
true,
did, all right?
True.
Richard Linklater und seine beiden Schauspieler haben auch das dritte Drehbuch gemeinsam verfasst. Und sie haben viel Arbeit investiert. Die ersten beiden Filme lebten von den Gegensätzen USA-Europa, von der Reibung und Anziehung zwischen einer emanzipierten jungen Frau und einem aufgeklärten jungen Mann. Inzwischen sind 18 Jahre vergangen. Die Generation X hat ihre Jugend hinter sich und entsprechend müssen sich auch Jesse und Céline heute ganz anderen Fragen stellen. Der Film ackert die denn auch brav nach paartherapeutischen Gesichtspunkten ab. Das Erstaunliche daran ist allerdings, dass das trotzdem Spaß macht. Sehr sogar. Wenn wir jetzt noch weitere 56 Jahre zusammen verbringen, meint Céline, was würdest du an mir ändern wollen?
So, if we're gonna spend another 56 more years together,
yeah.
What about me would you like to change?
That's another one of your can't-win questions. I'm not answering that.
Die Frage kann ich nicht gewinnbringend beantworten, meint Jesse.
What do you mean? There's not one thing you'd like to change about me? I'm perfect?
Okay.
Okay.
Actually,
one thing.
If I could change one thing about you, it would be for you to stop trying to change me.
You are a very skilled manipulator.
Well, I'm on to you.
Allenfalls würde ich ändern, dass du mich ständig ändern willst. Before Midnight lebt von solchen clever geschriebenen und wunderbar gespielten Aperçus zu Paarexistenz und Älterwerden. Und weil sich alle Beteiligten den Charme, den Spaß und die Ehrlichkeit bewahrt haben, funktioniert auch dieser dritte Film als liebevoll ironischer Spiegel für seine Generation. Der Wiedererkennungseffekt für Paare ist hoch, Rührung und Gelächter im Kino sind in perfekter Balance.
See, I'm trying to truly connect and you make a joke. That's exactly what I'm talking about.
If we're ever going to truly know one another, I mean, I think we probably have to get to know ourselves better first.
Julie Delpy und Ethan Hawke im Film Before Midnight. Ab heute in den Kinos zu sehen.
Die Kulturnachrichten mit Remo Vitelli auf SRF 2 Kultur. Das Hochwasser in Ostdeutschland setzt auch Kultureinrichtungen, Denkmälern und Parks weiterhin schwer zu. Besonders stark traf es den Landschaftspark in Greiz in Thüringen. Der Park sei vom Hochwasser der Weißen Elster überschwemmt worden. Es sehe nun aus wie eine Mondlandschaft. Der Park gilt als national bedeutsames Denkmal. Auch im Elbtal in Sachsen mussten Kultureinrichtungen schließen. Die Albrechtsburg in Meißen zum Beispiel bleibt bis auf Weiteres zu. Auch in Dresden bleiben drei Museen geschlossen. Am Dienstag waren bereits die Händel-Festspiele in Halle in Sachsen-Anhalt wegen des Hochwassers abgesagt worden. Tausende von Sprachen weltweit sind vom Aussterben bedroht. Dies die Einschätzung von internationalen Forschern in der neuen sogenannten Dokumentation bedrohter Sprachen. Es geht überwiegend um Sprachen ethnischer oder sozialer Minderheiten. Es drohten Kulturschätze verloren zu gehen, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft für bedrohte Sprachen, Nikolaus Himmelmann. Er hat bei der Dokumentation mitgearbeitet. Der deutsche Schauspieler Eddie Arendt ist tot. Seine Familie teilte nun mit, dass er bereits Ende Mai im Alter von 88 Jahren in München gestorben sei. Eddie Arendt ist bekannt unter anderem für seine Edgar Wallace-Filme und aus Karl-May-Verfilmungen. In den Winnetou-Filmen spielte er einen englischen Lord.
Sieh mal, wer da kommt! Indianer! Unsere ersten Indianer! How lovely!
Eddie Arendt wirkte in seiner langen Karriere in beinahe 100 Filmen und Fernsehserien mit. In den letzten Jahren hatte er sich jedoch ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Eddie Arendt gestorben.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde die Liebe in medizinischen Büchern als melancholische Krankheit beschrieben, als Amor Hereus. Diese Krankheit spielt nun im Roman «Die Ordnung der Sterne über Gomo» eine tödliche Hauptrolle. Monika Scherrer über den Debütroman der Berliner Schriftstellerin Monika Zeiner.
Tom weiß nicht, wann genau er sich in Betty verliebt hat. Doch seit er es weiß, verzehrt er sich nach ihr, heimlich. Denn Betty ist die Freundin von Mark und der wiederum ist der beste Freund von Tom. Und eines Tages wird einer aus dieser Dreierkonstellation tot sein. Monika Zeiner widmet sich in ihrem ersten Roman den ganz großen Gefühlen und sie kennt sich aus damit. Die 42-jährige Schriftstellerin und Sängerin aus Berlin promovierte in Neapel mit einer Arbeit über die Liebesmelancholie im Mittelalter.
Liebe und Melancholie sind beides ganz selbstbezügliche Konstrukte. Eigentlich geht es gar nicht um das Gegenüber, sondern es genügt eigentlich ein Anblick der Geliebten, um diese Liebe in sich zu entfachen. Und das wird dann naturphilosophisch ganz genau beschrieben. Also der Sehsinn nimmt dieses Abbild der Geliebten dann in sich auf und ja im Inneren erfährt es dann so einen Abstraktionsprozess.
Wie es sich für einen Melancholiker gehört, leidet Tom, die Hauptfigur in Monika Zeiners Roman. Wehmütig schaut der 40-Jährige zurück auf die Vergangenheit, seine Jugendjahre, die er mit seinem besten Freund Mark und dessen Freundin Betty in einer WG in Berlin verbrachte. Damals war man unbeschwert, voller Träume, man machte gemeinsam Musik, ging zusammen auf Tournee, alles war im Lot. bis eines Nachts auf einem Campingplatz am Comersee für Tom Holler die Ordnung der Sterne durcheinander gerät.
Später hört er, wie Betty den Reißverschluss ihres Zeltes öffnet, ungefähr 5 Meter von ihm entfernt. Und während er wach liegt und in die Finsternis starrt, sagt er sich wieder, dass Liebe nicht sein muss. Liebe ist eine Möglichkeit unter vielen und absolut nicht zwingend. Leider hilft der Gedanke keineswegs beim Einschlafen. Außerdem hat sich ein Falter ins Zelt verirrt, dessen Flügel an der Nylonwand rattern. Dazu der hohe Violinenton einer Mücke, ein vibrierendes zweigestrichenes A etwa, anschwellend, abschwellend. Wieder denkt er, dass er Campingplätze hasst. Ihr gesamtes Zurschaustellen des Praktischen, das nur dazu da ist, ihm selbst die eigene Lebensuntüchtigkeit vor Augen zu führen. Aber in Wirklichkeit ist das Leben nicht praktisch, sagt er sich, während er den Reißverschluss aufzieht und in die Nacht taucht. Das Leben ist kompliziert, schwierig und überaus unpraktisch.
Nach dieser Nacht wird für die Jugendfreunde nichts mehr sein wie bisher. Das Dreigestirn verglüht. Jahre später begibt sich Tom dann auf eine Reise nach Italien. Dort wird er Betty wiedersehen. Für den lebensmüden Jazzpianisten beginnt damit das Aufarbeiten von schmerzlichen Erinnerungen. Er will endlich begreifen, warum er seinen besten Freund Mark betrügen musste. Und er will herausfinden, wo der schmale Grat verläuft zwischen Liebe und Freundschaft. Monika Zeiner verwebt auf gut 500 Seiten diese für Tom lebensnotwendige Suche zu einer Partitur mit lauten und leisen Stellen. Stimmig zeichnet sie die unbeschwerte Jugendzeit der drei Freunde. Fast schon komödiantisch beschreibt sie Momente der fleischlichen Liebe zwischen Tom und einer älteren Klavierschülerin. Doch auch wenn ab und zu das Heitere durchschimmert, im Roman Die Ordnung der Sterne über Como von Monika Zeiner dominiert die Melancholie, dieses tiefschürfende Gefühl, das auch die Autorin selber für sich als Antrieb sieht.
Ich glaube, ich habe schon diese melancholischen Anteile. Also die sind für mich, glaube ich, auch wichtig, um schreiben zu können. So diese Tage oder Phasen, wo man denkt, oh, es ist jetzt alles, geht gar nichts, es ist alles irgendwie düster. Aber ich glaube, es ist, da tut sich dann innerlich doch ziemlich viel in diesen Phasen.
Ja, da wo gelitten wird, kann Kunst erst entstehen.
Die Ordnung der Sterne über Como von Monika Zeiner ist im Verlag Blumenbach bei Aufbau erschienen. Er ist eine umtriebige Persönlichkeit, Alexander Pereira, der ehemalige Direktor des Opernhauses Zürich. Alexander Pereiras Abgang in Salzburg haben wir gestern schon kommentiert. Aber was sagen eigentlich die Österreicher dazu, dass der Intendant der Salzburger Festspiele bald auch noch Direktor der Mailänder Scala wird? Ich bin jetzt mit unserem Kulturjournalisten Günter Keindelsdorfer in Wien per Telefon verbunden. Ja, einen guten Morgen nach Wien.
Guten Morgen, Herr Fleig.
Herr Keindelsdorfer, Pereiras Vertrag an der Salzach läuft bis 2016. Trotzdem will Pereira die Leitung der Mailänder Scala 2015 übernehmen. Aus seiner Sicht sei das gut unter einen Hut zu bringen. Das sieht man in Salzburg, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, das sieht man in Salzburg ganz, ganz anders. Ein bigamistisches Arrangement sei ausgeschlossen, hat der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden schon gesagt. Das komme gar nicht in Frage. Auch andere Politiker haben sich entsprechend geäußert. Da ist schon interessant, bei Jürgen Flimm, einem Vorgänger Pereiras, ging das sehr wohl. Der durfte nebenbei die Ruhr-Triennale leiten. Bei Pereira will man das nicht. Das zeigt doch, meine ich, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Pereira und den Festspielgewaltigen in Salzburg schon ist.
Man hört, es brodelt die Gerüchteküche über mögliche Nachfolge. Man liebäugelt ja schon mit Lösungen vor Ablauf von Pereiras Dienstzeit. Was ist da dran? Was wissen Sie darüber, Günter Keindelsdorfer?
Es ist auf alle Fälle so, dass man Pereira loswerden will in Salzburg. Man arbeitet auf ein vorzeitiges Vertragsende 2014 hin. Da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist einfach so. Es wird auch schon diskutiert über verschiedene Nachfolgeszenarien, vorzeitige Nachfolgeszenarien für Pereira. Ein Name, der immer wieder fällt, ist Markus Hinterhäuser, der ja schon Führungserfahrungen hat bei den Salzburger Festspielen. Allerdings Markus Hinterhäuser wird ab 2014 die Wiener Fest Wochen leiten. Das wird wohl nicht spielen, dass er die beiden größten österreichischen Festivals parallel leitet. Also Hinterhäuser eher ein unwahrscheinlicher Kandidat. Immer wieder genannt wird auch Sven-Erik Bechtolf, derzeit Schauspielchef der Salzburger Festspiele. Und wenn Sie mich fragen, mein Tipp, Bechtolf hat gute Karten.
Das Salzburger Festspielkuratorium und Pereira, die beiden sind ja nie richtig warm geworden miteinander, obwohl Pereira in seiner ersten Saison für volle Häuser gesorgt hat. Wo hat's denn eigentlich geharzt im Verhältnis?
Er hat für volle Häuser gesorgt, aber für schlechte Kritiken, das muss man schon sagen. Also künstlerisch gibt's und gab's durchaus Einwände gegen Pereiras Wirken. Der Hauptknackpunkt aber war eigentlich immer wieder das liebe Geld. Pereira hat seine Budgets von Anfang an mit freudiger Grandezza überzogen, mit dem Versprechen, private Sponsorgelder zusätzlich aufzutreiben. Das ist ihm teilweise gelungen. Trotzdem ist dem Salzburger Festspielkuratorium doch immer wieder schwummrig geworden. Mit dem Finanzgebaren Pereiras. Und da hat es auch schon vor ein paar Monaten heftig gekracht. Also das Finanzielle war sicher eine Hauptkonfliktlinie. Ich würde aber auch umgekehrt sagen, Pereira hat es auch nicht leicht. Das Salzburger Festspielkuratorium ist ein provinzielles Gremium. Es ist ein durch und durch politisch besetztes und wirtschaftlich besetztes Gremium. Da sitzen rote Politiker drinnen, da sitzen schwarze Politiker und Politiker drinnen. Da sitzen Mitglieder der Fremdenverkehrswirtschaft drinnen. Also das ist kulturpolitisch auch nicht das Gelbe vom Ei. Wer immer Alexander Pereira nachfolgen wird in Salzburg, der wird mit diesem Gremium auch nicht leicht haben.
Ja, Herr Keindelsdorfer, die Leitung nach Wien ist ein bisschen schlecht, aber ich habe jetzt noch eine letzte Frage. In etwa 6 Wochen beginnen die diesjährigen Salzburger Festspiele. Kann man denn unter diesen unruhigen Verhältnissen überhaupt noch normal miteinander zusammenarbeiten?
Also Alexander Pereira ist Profi genug, um die Festspiele 2013 professionell über die Bühne zu bringen. Die Festspiele sind auf Schienen. Es gibt ja auch eine Reihe von Subchefs bei den Salzburger Festspielen. Es ist ja nicht nur Pereira allein. Subchef Peter Stein wird Don Carlos inszenieren. Subchef Stefan Herheim inszeniert die Meistersinger. Michael Thalheimer wird Schillers Jungfrau von Orleans inszenieren. Also das alles ist auf Schienen. Das alles wird professionell ablaufen. Was Alexander Pereira selbst betrifft, würde ich sagen, seine Zeit in Salzburg ist allerdings abgelaufen.
Sagt Günther Keindelsdorfer, unser Kulturjournalist in Wien. Vielen Dank. Die Frankfurter Allgemeine macht heute eine Verlustanzeige. Wo ist die Kunst bei Dumont geblieben? Warum denn diese Frage, Remo Vitelli?
Ja, der Autor Andreas Rossmann hat sich das neueste Programm des traditionsreichen Verlags Dumont angesehen und ist konsterniert. Mehreren Generationen haben die Bücher von Dumont die Augen für die Kunst geöffnet. Jetzt ist sie sang- und klanglos aus dem Programm verschwunden, schreibt er. Stattdessen verlegt Dumont heute nebst Belletristik auch Koch- und Modebücher, Ratgeber und Grundsätzliches über Liebe und Textilien. Ein Knickspaß über Eselsohren und Kulturgeschichtliches. Doch Kunstbände, illustrierte Monographien, Epochendarstellungen und Museumskataloge, die das Haus groß gemacht und ausgezeichnet haben, das alles fehlt im neuen Katalog. Offenbar lässt sich damit heutzutage kein Geld mehr verdienen. Ein Abgesang auf den Kunstverlag Dumont deshalb heute in der FAZ.
Die Zeit unterdessen, sie warnt vor dem neuen Tugendterror.
Ja, warum immer so vernünftig, fragt die Autorin Thea Dorn. Sie sei die Letzte, die sich nicht freut, wenn Menschen sich von der Vernunft leiten lassen. Aber, Zitat, es fasst mich ein wachsendes Grauen, wenn ich mir anschaue, in welchem Tempo wir dabei sind, uns immer neue Gitterstäbe um unsere Existenz zu bauen, schreibt Dorn. Verbote und Vernunftsgebote allenthalben. Als Beispiel nennt Thea Dorn die Idee in Deutschland, Fastfood nun höher zu besteuern. Der körnerkauende, Nordic-walkende, sich stets korrekt ausdrückende Abstinenzler sei zum Idealbild des europäischen Bürger geworden. Thea Dorn gibt zu bedenken, die allgemeine Rationalisierung befördert die allgemeine Entmündigung, sprich Infantilisierung. Und außerdem ist heute in der Zeit zu lesen, wenn Rücksichtnahme zum totalitären Konzept erhoben wird, das jede Lebensregung kontrollieren soll, geht es nicht nur der Waghalsigkeit, sondern mit ihr der Vitalität an den Kragen.
Nachzulesen heute in der Zeit. Es gibt in der Schweiz rund 400.000 Haushalte, in denen eine Putzfrau arbeitet. Und rund ein Drittel davon sind sogenannte Sans-Papiers, Frauen, die keine Aufenthalts- und keine Arbeitsbewilligung besitzen. Gerade eben ist ein Buch erschienen, das die Lage dieser illegalen Putzhilfen aufarbeitet. Ein berührendes, aber auch ein hintergründiges Buch, findet Christoph Keller.
Sie heißt Veronique, stammt aus dem westafrikanischen Land Togo, arbeitet als Haushaltshilfe, hütet ganztags ein Kleinkind. Sie erzählt, sie habe keine fixen Arbeitszeiten, sie stehe einfach Tag und Nacht zur Verfügung. Nicht, dass sie schlecht behandelt würde auch, ist es nicht so, dass ihre Arbeit keine Wertschätzung kriegen würde. Immerhin kann sie mit dem verdienten Geld ihre Familie in Togo unterstützen. Nein, ihre Angst ist, entdeckt zu werden, denn Veronique ist ohne Papiere in der Schweiz. Sie sagt, «Ich habe Angst vor der Polizei. Bisher wurde ich noch nie kontrolliert. Die Situation, in der ich bin, ist nicht gut. Was mich traumatisiert ist, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich morgen nach Togo zurück muss. Angst, Verunsicherung, Anpassungsdruck, Selbstverleugnung. Im Buch «Nicht gerufen und doch gefragt», geschrieben von Pierre-Alain Niclaus, sind diese Gefühle mit Händen zu greifen. Denn Pierre-Alain Niclaus, von Beruf Sozialarbeiter und langjähriger Leiter der Anlaufstelle für Sans-Papiers in Basel, versteht es, die Lage der porträtierten Sans-Papiers in Schweizer Haushalten ungeschminkt und authentisch darzustellen. Ungeschminkt, weil sie in den vielen Testimonios in diesem Buch offen über ihre Ängste reden. Ungeschminkt, weil der Autor auch immer wieder zu erkennen gibt, nicht allein die Arbeit an sich ist das Problem, nicht nur das mühselige Putzen, das Unterwegssein von einem Haushalt zum anderen, nicht die langen Arbeitszeiten, die Unsicherheit des Aufenthalts macht das Leben schwierig. Vielleicht sind es 100.000, vielleicht sind es 200.000, niemand kennt ihre Zahl genau, denn sie sind statistisch nicht erfassbar. Klar ist aber, und das geht aus dem Buch eindrücklich hervor, viele Haushalte, vor allem viele Doppelverdienerhaushalte, würden ohne sie nicht funktionieren, ohne die Haushaltshilfen, die Putzfrauen aus Asien, Lateinamerika, aus Afrika, aus Osteuropa. Sie halten gut verdienenden Frauen den Rücken frei, sie sind vielerorts der Dreh- und Angelpunkt der familiären Organisation. Sie sind auch, und das darf man nicht vergessen, wichtig bei der Unterstützung ganzer Familienverbände in ihrem Heimatland. Nur, sie sind zwar da, sie sind sehr nützlich, aber das Land Schweiz tut nichts, um ihren Status zu verbessern. Im Gegenteil, wer bei einer der durchaus umstrittenen Routinekontrollen aufgegriffen wird, kommt in Haft, wird ausgeschafft, mit einer Einreisesperre belegt. Und die sogenannte Härtefallregelung, mit der langjährige Sans-Papiers ihre Situation legalisieren können, ist sehr restriktiv. Pierre-Alain Niclaus versteht in seinem Buch aufzuzeigen, wie weit die beiden Welten auseinanderklaffen. Hier die kleine Welt der Putzfrauen, bei der es ums tägliche Leben und um so viele praktische Dinge geht, wie etwa nicht am falschen Ort zur falschen Zeit sein, immer schön unscheinbar bleiben. Da die Welt der Bürokraten, der Verwaltung, der großen Regulatoren, die ihren Gesetzen und auch ihren Gesetzmäßigkeiten folgen, unbeirrt. Beide Welten lässt der Autor in «Nicht gerufen und doch gefragt», das im Lenos Verlag erschienen ist, aufeinanderprallen und man wünscht sich am Ende das, was auch Isabelle sich wünscht, eine der porträtierten Frauen, die sagt, «Man kann sagen, dass ich träume, aber ich finde, alle Menschen sollten die Freiheit haben, zu kommen und zu gehen, wohin sie wollen.»
100 Sekunden Wissen.
Phrase oder Phrasierung, das sind Wörter, die man immer wieder hört, wenn es darum geht, Musik oder musikalische Qualität zu beschreiben. Schön oder schlecht phrasiert zum Beispiel. Aber was heißt denn das eigentlich? Moritz Weber über Phrasierung in 100 Sekunden Wissen.
Wenn Menschen sprechen, sagen sie meistens nicht nur einzelne Buchstaben oder Wörter, sondern mehrere, die zusammen einen Sinn ergeben. Zum Beispiel, morgen kommt der Weihnachtsmann. Und genauso ist es auch in der Musik. Eine Sinneinheit aus Tönen und Motiven, das ist eine musikalische Phrase. Erst die Phrasierung erweckt Phrasen zum Leben. Sie gliedert Musik in Sinnschritte. Ein Interpret muss also spüren und oder sich fragen, wo eine Phrase anfängt, wo sie endet, wo ihr Schwerpunkt ist und wie sie mit anderen zusammenhängt. Heißt es, morgen kommt der Weihnachtsmann. Oder morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Musik mit Punkt und Komma wie in der Sprache. Alles ganz präzise in den Noten festzuhalten, ist natürlich kaum möglich. Darum gibt es Spielraum für diverse Interpretationen und auch für unterschiedliche Phrasierungstheorien. Zum Beispiel die bedeutenden Schriften von François Couperin, Johann Abraham Schulz oder Hugo Riemann. Sie alle sind sich jedoch einig, dass Phrasierung auf natürliche Art den Sinn von Musik verständlich machen soll und dass sie einer der wichtigsten Bestandteile des musikalischen Vortrags ist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.